Das Thema soll heute lauten, dein Lebenshunger soll gestillt werden. Ja, liebe Sänger, nochmal das Gleiche. Die mussten sich das in Lage schon einmal anhören und ich habe vor, heute eins zu eins das Gleiche wieder zu erzählen. Jeder Versprecher, jeder Verhaspler, alles kommt heute wieder. Dein Lebenshunger soll gestillt werden, ein ganz, ganz wichtiges Thema zu Weihnachten. Und ich möchte uns dazu einen Text lesen aus Matthäus 2, die ersten 6 Verse. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volks zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten, und du Bethlehem, im Lande Juda bist du keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Bethlehem, der Geburtsort von Jesus, ein kleines Dorf, aber weil Jesus, unser Heiland, da geboren worden ist, hat dieser Name, dieser Ort eine Bekanntheit in der ganzen Welt erreicht. Was ist so besonders an diesem Ort? Bevor ich darauf eingehe, möchte ich uns ein bisschen abholen. Als ich ein kleines Kind war, gab es im Jahr, soweit ich mich zurückerinnern kann, 2 Höhepunkte. Das war zum einen der Sommerurlaub mit unseren Eltern und den Freunden. Und das war zum anderen natürlich auch Weihnachten. Weihnachten mit der Verwandtschaft, mit der Familie. Und Weihnachten hatte einen ganz eigenen Charme, so einen ganz eigenen Zauber, wenn ich das mal so sagen darf. Das war so eine ganz einmalige Atmosphäre. Und wenn wir damals auch so Lieder gesungen haben, wo das auch drin vorkam, Weihnachtsstimmung liegt in der Luft, dann konnte ich als Kind was damit anfangen, denn genau so war das. So habe ich das auch empfunden. Es war wirklich Weihnachtsstimmung. Die Weihnachtsgeschichte, die Weihnachtslieder, das gemeinsame Musizieren, jeder, der irgendwie ein Instrument, unabhängig davon, wie lange er es gelernt hat, sollte mitspielen, begleiten. Die Bescherung, anschließend das gemeinsame Essen und so weiter, das war schon eine sehr, sehr herrliche Zeit. Als ich älter wurde, ist mir irgendwann klar geworden, so wie ich das als Kind empfunden habe, das Weihnachtsfest an sich, die Weihnachtsstimmung, die Weihnachtszeit, werde ich es wahrscheinlich nie wieder erleben. Dieses besondere Gefühl, das ist verloren gegangen. Das ist aber nicht so schlimm, denn ich beobachte das jetzt in meiner Familie, bei unseren Kindern, die genießen das genauso wie ich damals auch. Mir wurde klar, so wie ich als Kind Weihnachten erlebt habe, werde ich es wahrscheinlich nie wieder erleben. Diese Gefühle, die damals da waren, diese Empfindung, diese Stimmung, werden so nicht wiederkommen. Und ich glaube, dass es vielen Menschen ähnlich geht. Als Kind hat man sich so auf Weihnachten gefreut, so diese Stimmung, diese Atmosphäre, diese einmalige Zeit. Und irgendwann ist alles weg. Und was bleibt dann? Ich glaube, dass es vielen Menschen ähnlich geht. Sie haben einen gewissen Lebenshunger, den man gar nicht so genau definieren oder erklären kann, aber irgendetwas, irgendeine Sehnsucht ist da, die die Menschen antreibt. Sie möchten zufrieden und glücklich sein und sie unternehmen einiges, um nicht zu sagen alles, damit sie diesen Zustand der Zufriedenheit und des Glücklichseins erreichen. Aber in allen Bereichen des Lebens, und ich glaube auch ohne Ausnahme, wird jeder Mensch über kurz oder lang zu dem Punkt kommen, dass er sagt, ich bin doch leer. Also mein Hunger ist noch nicht gestillt. Meine Seele ist immer noch hungrig. Menschen werden von Träumen, von Wünschen, von Erwartungen gejagt und ich staune nicht schlecht, was Menschen alles aus diesem Antrieb heraus erreichen können. Und in irgendeinem Kinderfilm habe ich mal gehört, das war so ein Höhepunkt in diesem Film, da fragte ein junges Mädchen, einen jungen Mann, was ist, wenn mein Traum erfüllt wird? Und wenn ich das bekomme, was ich mir wirklich wünsche, dann sagte der junge Mann, dann wird es Zeit für einen nächsten Traum. Und ich glaube, so leben wir wirklich. Wenn wir merken, dass unser Hunger von einem Traum, von einer Erwartung gestillt wurde und wir merken, ich bin aber noch nicht zufrieden, dann schaffen wir uns einen neuen Traum. So dass wir immer diesen Antrieb haben, dass wir immer gejagt werden nach Träumen, Wünschen und Erwartungen. Jim Carrey, ein Schauspieler, ein sehr bekannter Schauspieler, sagte einmal, Ich denke, jeder sollte reich und berühmt werden und alles tun, wovon er jemals geträumt hat, um zu erkennen, dass das nicht die Antwort ist. Und das fand ich doch sehr interessant. Also wenn wir heute über Erwartungen, Träume und Wünsche reden, können wir mit diesem Mann uns unterhalten und er würde uns sagen, bitte erreiche alles, mach alles, alles, wonach dein Herz dir gelüstet. Du wirst später erkennen, das ist nicht die Antwort. Und Jesus Christus ist auf die Welt gekommen, um genau darauf, auf diese Sehnsucht, die Antwort zu geben. Und er ist nicht zufällig in Bethlehem geboren worden. Das wurde vorausgesagt und Bethlehem, der Name an sich, bedeutet Haus des Brotes. Und Jesus später sagt selbst von sich in Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wenn er an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Jesus kommt in Bethlehem, der Stadt, die heißt Haus des Brotes. Dort kommt er zur Welt und Gott will dadurch klar machen, ich reiche euch das Brot des Lebens, damit euer Lebenshunger gestillt wird. Gerade weil wir jetzt uns auch in der Weihnachtszeit befinden und weil es alles so dahin gepusht wird, auf diesen einen Moment, auf diesen Heiligabend, wo die Bescherung stattfindet, wo man mit der Familie zusammen ist und man wird vollgepumpt mit Erwartungen, aber Hand aufs Herz, bei wem haben sich durch die Weihnachtsfeiern Familienverhältnisse langfristig verbessert? Bei wem sind durch die Weihnachtsfeier oder auch durch die Weihnachtszeit langfristig Versöhnung stattgefunden? Bei wem hielt durch die Weihnachtsfeier langfristig Freude im Herzen an? Kannst du im Juni noch sagen, weil ich ein schönes Weihnachten hatte, deswegen geht es mir gut. Bei wem ist durch die Weihnachtsfeier, durch die Weihnachtszeit langfristig Ruhe und Frieden im privaten Leben eingekehrt? Wir können die Frage auch umformulieren und auf alle anderen Lebensbereiche beziehen. Die Antwort wird immer dieselbe lauten. Unser Lebenshunger wird nicht langfristig gestillt werden. Und wir können von Erlebnis zu Erlebnis wandern und wir können auch von Erlebnissen zerren, aber wir werden feststellen, das stellt uns nicht zufrieden. Ruhe und Frieden werden wir dadurch nicht im Herzen bekommen. Mein Lebenshunger ist noch nicht gestillt. Und ich bin überzeugt, dass viele Menschen da sind, auch heute hier, die genau dieses Empfinden haben. Mein Lebenshunger ist noch nicht gestillt. Ich möchte mich korrigieren, vielleicht nicht viele, das möchte ich mir gar nicht anmaßen, das zu wissen, aber bestimmt gibt es einige Menschen, die hier sind, die sagen können, mein Lebenshunger ist nicht gestillt. Und so schön die Weihnachtszeit auch ist, und versteht mich nicht falsch, ich liebe die Weihnachtszeit und ich freue mich jedes Jahr auf Weihnachten, das sage ich ganz aufrichtig, und ich freue mich auch auf die Weihnachtszeit, auch auf das Fest mit der Familie, wenn alles schön hergerichtet ist, das schätze ich alles sehr und mir ist es wichtig, dass das auch genossen und gefeiert wird. Aber Gott hatte niemals etwas Kurzfristiges im Sinn. Er wollte nicht nur diese Weihnachtszeit, er wollte nicht nur diese Weihnachtsstimmung, sondern er hat Jesus Christus, seinen Sohn, auf die Welt gesandt, damit unser Lebenshunger für immer gestillt wird. So hat Jesus es gesagt, so habe ich es eben zitiert. Wer zu mir kommt, den wird niemals mehr hungern. Einige Verse weiter im Johannesevangelium, Kapitel 6, Vers 51, offenbart der Herr Jesus noch mehr. Er sagt, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Jesus hat damit gesagt, ich werde nicht nur auf die Welt kommen und Frieden bringen, sondern wie das aussehen wird. Er hat es erklärt. Und das ist nicht weniger als das, dass er sein Leben für uns Menschen gegeben hat und geben sollte. Bethlehem, Haus des Brotes, sollte dem Volk klar machen, ihr Lieben, ich gebe euch das Brot des Lebens. Gott sagt es selbst, ich biete euch das Brot des Lebens an. Und so war der Ort, die Bedeutung dieses Namens, war auch gleichzeitig Programm für das Leben des Herrn Jesus. Er sollte das Lebensbrot für alle Menschen werden. Er sollte sein Leben für die Welt geben, damit unser Lebenshunger gestillt wird. Und ich möchte das an einem Beispiel aus dem Alten Testament deutlich machen. An einem Beispiel, das sich auch in Bethlehem abgespielt hat. Wir gehen zurück in das Alte Testament, viele Jahrhunderte zurück und erinnern uns, dass Gott durch Mose sein Volk mit mächtiger Hand aus dem Land Ägypten befreit hat. Und als sie nun 40 Jahre in der Wüste umhergewandert sind und Mose sie immer angeleitet hat. Er war auch das Sprachrohr Gottes. Und als er gestorben war, hat er die Leitung an Josua übergeben. Und Josua hat das Volk erfolgreich in das verheißene Land hineingeführt. Nicht, weil er so genial war, sondern weil Gott es ihm zugesagt hat und weil er sich auf Gott verlassen hat. Und im Buch Josua heißt es zweimal so schön, und es ist alles eingetroffen, was Gott zuvor vorausgesagt hat. Alles ist genau so eingetroffen. Und das Volk konnte in dieses verheißene Land. Als aber Josua und die ganze Generation, die diese gewaltigen Wunder Gottes erlebt haben, als sie alle gestorben sind, so heißt es, fiel das Volk nach und nach von dem lebendigen Gott ab. Und das war eine sehr, sehr düstere Zeit. Es gab keinen, der das Volk wirklich anleitete, und das war die Zeit der Richter, wo Gott einzelne Richter immer wieder berufen hat, die das Volk dann richten sollten. Aber in dieser Zeit, so sagt es die Bibel, die war gekennzeichnet davon, dass jeder das getan hat, was er für richtig hielt. Also ein absolutes Chaos und Durcheinander. Kommt uns nicht ganz fremd vor, denn heute lebt auch jeder so. Das, was ich für richtig halte, das ist meine Wahrheit, und du lass mich mit deiner Wahrheit in Ruhe. In dieser Zeit der Gesetzlosigkeit, wo jeder das tat, was ihm recht dünkte, da befindet sich ein Ehepaar, nämlich Naemi und Elimelech, die auch in Bethlehem gewohnt haben. Und nicht nur, dass das eine sehr gesetzlose Zeit war, sondern in dieser Zeit entstand auch eine Hungersnot im Land. Schon Widerspruch in sich, Bethlehem, Haus des Brotes, da entsteht eine Hungersnot. Ein Mann, der Elimelech, und seine Frau Naemi und ihre beiden Söhne waren gezwungen, diesen Ort zu verlassen. Und sie sind weggezogen nach Moab. Dort haben sie sich niedergelassen. Die Söhne haben nach einer Zeit Frauen gefunden, haben geheiratet, aber es sollte nicht dabei stehen bleiben, sondern auch die Söhne sind alle beide gestorben. Und so blieb die arme Naemi ganz alleine mit ihren Schwiegertöchtern, ohne Mann und ohne Söhne. Und wir können uns diese Tragödie gar nicht vorstellen, was es damals für die Menschen bedeutet hat, wenn man keinen Mann und keine Söhne mehr hatte, wenn man auf sich selbst als Frau gestellt war, vor allem noch als ältere Frau. Und das nicht in ihrer Heimat. Außerdem ist wichtig hierbei zu wissen, dass die Moabiter da, wo sich Naemi mit den Schwiegertöchtern befand, dass das ein Ort war, der aus einer absoluten Blutschande entstanden ist. Viele Jahre zurück, als Lot mit seinen Töchtern gerettet wurden, da haben die Töchter mit ihrem Vater verkehrt, und daraus sind zum einen die Ammoniter, zum anderen auch dieses Volk, die Moabiter, entstanden. Das war ein absoluter Groll vor Gott und absolute Blutschande. Und in dieser Situation und an diesem Ort, da wo Naemi alles verloren hat, absolut in persönlicher Not und an einem Ort sich befindet, wo Gott sie auch gar nicht haben wollte, an einem Ort, der gar nicht schön war, da bekommt Naemi die Nachricht, diese gute Nachricht, wir können auch sagen, das Evangelium, dass es in der Heimat, in Bethlehem, wieder Brot gibt. Im Haus des Brotes ist wieder Nahrung da. Und vielleicht sind heute auch Menschen hier, die sich genauso wie Naemi fühlen. Die haben alles verloren, die fühlen sich absolut alleingelassen, die sind weit weg von Gott und wissen auch, da wo ich jetzt bin, da will Gott mich überhaupt nicht haben. Das sage ich zum einen zu Menschen, die keine Beziehung zu Jesus haben, aber auch zu wiedergeborenen Christen, denn auch Christen, die sich zu Jesus zählen, da weiß ich ganz genau, dass auch sie sich ganz schön auf Abwege befinden können. Und vielleicht geht es euch heute so wie Naemi auch. Am falschen Platz, absolute Not, und jetzt hört ihr das Evangelium, die gute Nachricht, es gibt Brot, dein Lebenshunger kann gestillt werden. Denn so wie Naemi es damals wahrgenommen hat, so klingt auch die Botschaft heute, gerade auch zu Weihnachten. Ich bin das Brot des Lebens, deswegen ist Jesus auf die Welt gekommen. Als Naemi diese Nachricht hört, schickt sie ihre Schwiegertöchter weg und möchte allein nach Bethlehem gehen. Die eine geht, aber Ruth ist sehr hartnäckig und bleibt bei ihr. Und zu zweit ziehen sie dann nach Bethlehem. Sie lassen sich in Bethlehem nieder, und weil sie nicht viel hatten, Ruth macht sich deswegen sofort an die Arbeit und wird sofort aktiv. Sie begibt sich aufs Feld, um zu arbeiten, und das Feld, auf dem sie sich befindet, gehörte einem Mann, der Boas hieß. Und dieser Mann, ein fantastischer und beeindruckender Mann, so stellt man sich auch einen Helden vor. Er war gläubig, er war ehrenhaft, gewissenhaft, er war gerecht, er war gütig. Und immer wenn ich an diesen Mann denke, denke ich, mit ihm mal eine Männerfreizeit zu haben, ich glaube, das würde uns Männer gut tun. Solche Männer müssen wir auch sein. Gläubig, ehrenhaft, gewissenhaft, gerecht und gütig. Dieser Mann Er sah nicht nur so aus wie ein Held, sondern er sollte auch der Held für Naomi und Ruth werden. Gott hat durch Mose damals das Gesetz gegeben, dass wenn ein Mann stirbt und seine Frau ohne Nachkommen hinterlässt, so war der Bruder des verstorbenen Mannes verpflichtet, die Frau zur Frau zu nehmen. Und das erste Kind, das dann aus diesem Verhältnis entstand, das sollte dem verstorbenen Mann gelten. Wieso erzähle ich das? Es gab damals ein gewisses verwandtschaftliches Verhältnis zwischen Elimelech, dem Mann, der verstorben ist, und dem Boas. Nun, die Geschichte nimmt ihren Lauf und es ist eine sehr wunderbare, sehr schöne und romantische Geschichte. Möchte ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber Ruth und Boas lernen sich kennen. Und nachdem Boas, weil er auch ein Verwandter des Elimelech war und auch Anspruch hatte auf Ruth, hat er alles geklärt, alles Rechtliche geklärt, was noch zu klären war. Und er hat Ruth zur Frau genommen. Und das ist jetzt das Interessante. Durch Boas sind Naomi und Ruth versorgt. Und in Bethlehem, im Haus des Brotes, wird ihr Lebenshunger gestillt. Sie sind versorgt. Und dieser Zustand, diese Situation soll ein Bild dafür werden, dass jeder, der zu Jesus kommt, genauso zufriedengestellt wird und sein Lebenshunger soll gestillt werden. Denn am Ende des Buches Ruth kommen die Frauen zu Naomi und sagen zu Naomi: Wir beglückwünschen dich. Wir freuen uns mit dir mit. Denn der Boas ist dein Löser geworden, so hießen damals die Männer, die solche Ehen eingegangen sind. Jesus Christus sollte nicht nur unser Löser, sondern er sollte unser Erlöser sein. Und er ist das perfekte Bild für Boas. So wie damals Naomi und Ruth dann versorgt wurden durch Boas, so wollte auch Jesus Christus unser Lebenshunger stillen. Boas ist mit Ruth das engste Verhältnis zwischen Menschen eingegangen, nämlich die Ehe. Ein engeres Verhältnis gibt es in der Welt nicht. So möchte auch der Herr Jesus dir ganz persönlich begegnen. Und er möchte dir ganz nahe sein wie kein anderer. Er möchte nämlich in deinem Herzen Raum gewinnen. Deswegen nochmal die Frage, hast du Raum in deinem Herzen für den König? Er möchte nicht irgendeinen Platz haben, er möchte den ersten Platz haben. Und so wie Boas Naomi versorgt hat und sie durch ihn erquickt wurde, so ruft auch Jesus allen Menschen zu, die mühselig und beladen sind, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch, denn es ist sanft und leicht. Bei mir wird euer Lebenshunger gestillt. Und erst dann, wenn wir vom Brot des Lebens gegessen haben, was so viel bedeutet, dass wir an den Herrn Jesus wirklich glauben, dass er unser Erlöser ist, erst dann wird unser Lebenshunger gestillt. Ich möchte und ich muss das hier noch einmal erklären. Wenn wir zu Weihnachten von dem Erlöser, von dem Heiland sprechen, wenn wir zu Weihnachten von dem sprechen, von dem Herrn Jesus, der uns Frieden gebracht hat, dann müssen wir auch über Sünde sprechen. Sonst macht die Botschaft der Erlösung des Friedens keinen Sinn. Vielleicht wissen viele Menschen gar nicht, ja, wofür das Licht, wofür die Freude, wofür der Frieden. Jesus ist gekommen, damit wir von der Sünde befreit werden. Und wir werden erst dann Frieden haben, nicht wenn Weltfrieden entsteht, weil der Mensch gar nicht zu Weltfrieden fähig ist. Sondern Gott hat sich das anders vorgestellt. Er möchte, dass in deinem Herzen Friede entsteht, zwischen ihm und dir. Und erst dann wird dein Lebenshunger gestillt sein. Wenn du deine Sünde bekennst und die Sünde weggewaschen ist aus deinem Leben, erst dann wirst du merken, mein Lebenshunger ist gestillt. Ich bin da, wo ich hingehöre. Ich bete den Herrn Jesus an als den, der er ist, nämlich mein König. Und nur dann, in diesem Zustand, wird unser Lebenshunger gestillt. Wir kommen zur Ruhe und der Friede Gottes durchzieht unser Leben. Und für mich ist das das größte Zeugnis für einen Menschen, der sich zu Jesus zählt, der sich gläubig nennt, dass er Zufriedenheit und Friede ausstrahlt. Er ist nicht gehetzt, er ist nicht getrieben, er ist nicht rastlos, sondern er ist zur Ruhe gekommen. Und die Menschen um ihn herum, die nehmen das wahr. Und nichts anderes wünsche ich uns, dass unser Lebenshunger wirklich bei dem Herrn Jesus gestillt wird, der da sagt, ich bin das Brot des Lebens. Gott segne uns im Nachdenken. Ich möchte gerne mit einem Gebet abschließen. Lass uns dazu aufstehen. Unser Vater im Himmel, wir sind dir dankbar, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf die Welt gesandt hast, damit er unseren Lebenshunger stillen kann. Und das hieß für ihn, dass er sein Leben für alle Menschen geben sollte. Herr Jesus, wir sind dir dankbar, dass du diesen Weg des Leidens auch gegangen bist, dass du bis zum Tod gehorsam warst, dass du aber siegreich auferstanden bist und somit Sünde, Hölle und Tod überwunden hast. Und in dir haben auch wir diese ewige Rettung. Deshalb können wir dich Heiland nennen. Deshalb können wir dich König nennen. Und deshalb haben wir auch eine Zukunft in der Ewigkeit mit dir. Wir sind gerettet für alle Ewigkeit. Und dafür sagen wir dir herzlich Danke. Für die Menschen, die das noch nicht persönlich erlebt haben, deren Lebenshunger noch nicht gestillt wurde, möchte ich dich bitten, dass du ihnen heute ganz persönlich begegnest und ihnen dieses klar machst, dass nur bei dir der Lebenshunger gestillt wird. Möchten dich bitten, dass du uns im Nachdenken segnest. Amen. Wir nehmen Platz.